begrüße euch alle ganz herzlich im Namen von Herrn Jesus, unserem Herrn Jesus Christus. Und besonders begrüßen möchte ich natürlich die Gäste, die aus dem Internet zuschauen und alle diejenigen, die heute Morgen das erste Mal hier sind. Ich freue mich, dass ihr einfach diese Gelegenheit nutzt, an so einem schönen verregneten Sonntagmorgen nicht mit dem Hund draußen rumzulaufen oder zu joggen oder Auto zu waschen, was andere so sonntagsmorgens machen, sondern Gott einfach die Gelegenheit zu geben, zu euch zu sprechen. Weil dieser allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat ein großes Interesse daran, zu einem jeden Menschen zu sprechen und sich ihm zu offenbaren. Und heute Morgen ist eine super Gelegenheit dazu. So, ja, die erste Folie ist schon drauf. Super. Ja, unser Jahresthema lautet ja My Next Step, mit Jesus weitergehen. Und deswegen möchte ich mit euch heute gerne über Schritte sprechen. Schritte im Leben allgemein, aber auch besonders Schritte im Glaubensleben. Schritte sind ja das, was mich voranbringt. Ja, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann bewege ich mich nicht von der Stelle. Wenn ich jetzt in diese Richtung gehe, dann habe ich mich ein Stückchen in irgendeine Richtung bewegt. Und das ist ganz wichtig. Und so die Frage, die ich mir gestellt habe bei der Vorbereitung, so als richtig frommer Mensch, ja, der man in Gemeinde aufgewachsen ist, der man das alles kennt, im Glaubensleben, habe ich mich natürlich gefragt, was war denn der wichtigste Schritt in deinem Leben? Oder was ist der wichtigste Schritt in meinem Leben? Lass mal gucken. Eigentlich sollte das jetzt vorangehen. Es tut nicht. Alex, kannst du mal eine weiterschalten? So, vielleicht guckt ihr das mal an. Das werdet ihr wahrscheinlich kennen, zumindest die, die so mit Gemeinde vertraut sind. Ja, was war denn so der wichtigste Schritt in deinem Leben mit Jesus? War es die Geistestaufe? War es deine Bekehrung? War es vielleicht die Wassertaufe? Was ist so der wichtigste Schritt im Leben? Ich werde jetzt die Frage nicht beantworten. Ja, die Lösung gibt es noch nicht. Es soll ja ein bisschen spannend bleiben, auch bis zum Schluss. Da hören wir nachher nochmal rein. Ah, jetzt hat es geklappt. Damit wir das mal so ein bisschen sehen, ist ja immer schwierig, sage ich jetzt mal so. Wenn ich in mein Leben hineingucke, dann bewerte ich ja Dinge immer ganz anders als bei anderen. Ja, und manchmal sagt man auch, das ist aber doch sehr subjektiv, was du da sagst. Und deswegen möchte ich mit euch einen Mann angucken aus der Bibel und mal so ein bisschen in sein Leben schauen und mal gucken, was es da für Schritte gab. Und zwar geht es mir in dem Fall um den Petrus. Petrus kennen wir ja alle, ja, ist ja ein großer, angesehener Mann in der Bibel und im Glaubensleben. Und dort lesen wir in Matthäus 4, Vers 18 bis 20, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Eigentlich eine verrückte Situation, wenn man sich das so überlegt. Ja, das war schließlich den ihr Erwerb. Stellt euch vor, ihr sitzt irgendwo auf der Arbeit, steht vielleicht am Schraubstock und feilt oder sitzt im Büro und dann kommt einer rein und sagt, ey, komm, folge mir nach. Ihr kennt den nicht mal. Und trotzdem war dem Petrus und dem Andreas klar, diesem Jesus, dem müssen wir folgen. Und an dieser Stelle beginnt eigentlich Petrus' Weg mit Jesus. Es war das erste Mal, dass er Jesus traf. Und Jesus ruft Petrus in die Nachfolge und Petrus zögert überhaupt nicht. Petrus lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus. Wie gesagt, stellt euch das vor. Ich finde das echt krass. Und wenn du jetzt so in dein Leben hineinguckst, dann stehst du vielleicht genau auch an so einem Punkt. Vielleicht warst du schon mal hier, vielleicht hast du schon mal was von Jesus gehört. Vielleicht steht Jesus heute Morgen zu dir, vor dir und sagt, folge mir nach. Vielleicht hast du gehört, dass du Jesus brauchst, weil er einfach der Einzige ist, der deine Sünden vergeben kann. Ja, er ist der Einzige, der dir ewiges Leben schenkt. Er ist der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Und vielleicht steht genau Jesus heute Morgen vor dir und sagt, folge mir nach. Du musst jetzt nicht deine Arbeit liegen lassen, aber vielleicht dein altes Leben hinter dir lassen. Und ich kann dir nur empfehlen, du solltest einfach wie Petrus nicht zögern. Nicht zögern und unbedingt diesen ersten Schritt mit Jesus tun. Und viele haben den getan und werden sagen, das war der wichtigste Schritt in meinem Leben. Wenn wir so ein bisschen weiter gucken in dem Leben des Petrus, dann sehen wir eine Geschichte, Da war Petrus mit den anderen Jüngern auf dem See. Da waren sie ja schließlich zu Hause als Fischer. Ja? Und plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Eine sehr, sehr, sehr bekannte Geschichte. Jesus wacht auf, fragt die Jünger, warum sie so eine Angst haben, streckt die Hände aus, beruhigt den Sturm, alles legt sich und die Jünger sind total baff. Die Jünger waren erfahrene Seeleute, ja, das waren also jetzt nicht irgendwelche Hobbykapitäne, ja, so wie ich, wenn ich jetzt auf ein Segelboot gehen würde und da wird ein schwerer Sturm losbrechen, ich würde wahrscheinlich ganz grün im Gesicht werden und an der Reling hängen, ja, und wahrscheinlich genauso Angst haben, aber die Jünger, wenn die es gewohnt waren, auf dem See unterwegs zu sein, sie hatten Todesangst, ja, das ging richtig, richtig, richtig tief und sie schreien, Herr, rette uns. Und bei allem, was sie schon mit Jesus erlebt hatten, reicht es nur zum Herr, rette uns. Aber ich muss natürlich auch sagen, immerhin, wie viele von uns haben Nöte, haben Sorgen und das Letzte, wo sie dran denken, ist, Herr, hilf mir. Ja, ich mache erstmal alles das, was ich kann. Erstmal alles das, was ich weiß. Und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, ja, dann wende ich mich an Gott. Wir hatten es letztens in der Kleingruppenleiterschulung, da hieß es so schön, solange ich alles alleine kann, brauche ich Gott nicht. Die Frage ist nur, wann gehe ich zu Gott? Ganz am Anfang oder warte ich, bis dass ich meine ganzen Register gezogen habe und sagen muss, okay, ich kann es nicht. Und ich kann Ihnen nur sagen, da ist deutlich mehr drin. Ja, in unserem Glauben an den lebendigen Gott steckt deutlich mehr als dieses jetzt hilft nur noch. Ja, Gott will mehr. Und wenn wir uns das beim Petrus angucken, stellen wir das auch fest. Eine weitere Begebenheit auf dem See. Matthäus 14, 26 bis 29. Wieder waren die Jünger nachts unterwegs. Wieder kam ein Sturm auf. Wieder war es den Jüngern ein bisschen komisch. Und auf einmal kommt da so im Dunkeln eine weiße Gestalt auf dem Wasser. Dachte letztens einer zu mir, sagte, das ist schon erstaunlich, ne? Harry Potter gab es scheinbar schon früher. Ja? Die Jünger hatten Angst. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, nämlich Jesus, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Auch hier wieder eine total skurrile Situation. Erwachsene Männer, also die waren alle so Mitte 20, also eigentlich auch für die damalige Zeit deutlich weiter wahrscheinlich als heute die 20-Jährigen vom Alter her. Ja, erfahrene Männer, erfahrene Seeleute und die schrien vor Angst. Ja, wahrscheinlich haben sie sich da alle aneinander geklammert. Ja, Geist, der Geist. Und jetzt gucken wir uns den Petrus an. Ja, die alle rannten sie wahrscheinlich wild auf dem Boot umher. Ja, sie sind überhaupt nicht zu beruhigen. Und Jesus sagt, hey, Leute, ich bin's. Und jetzt gucken wir uns den Petrus an. Wie hat er sich verhalten in dieser Situation? Wenn wir so an die erste Situation denken, genau das Gleiche wie alle anderen auch. Und jetzt, Petrus hat gerade noch mitgeschrien wahrscheinlich, voller Panik. Und jetzt zeigt Petrus, dass er gewachsen ist. Petrus ist nicht mehr der gleiche wie beim ersten Mal auf dem Boot. Petrus ist derjenige, der aus der Menge der Jünger hervorsticht und etwas wagt, was sich wahrscheinlich keiner von uns getraut hätte. Also ich wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Petrus verlässt das sichere Boot und geht Jesus auf dem Wasser entgegen. Also wirklich, wir müssen uns echt diese Situation vor Augen führen. Ja, ihr seid als erfahrene Fischer unterwegs. Ihr wisst, dass man auf dem Wasser nicht laufen kann. Ja, im Wasser kann man allenfalls schwimmen, wenn man gut ist. Und dann vor allen Dingen, wenn das Wasser so unruhig ist. Da ist ein Sturm, die Wellen sind hochgepeitscht. Ja, und der Petrus raus aus dem Boot, ja, auf das Wasser drauf. Und er geht Jesus entgegen. Vielleicht ist das ja die Situation, die heute bei dir angesagt ist. Die Schritte, die wir eben gehört haben, die hast du vielleicht längst hinter dir gelassen. Vielleicht ist es jetzt mal dran, dein Boot zu verlassen. Dieses Boot der vermeintlichen Sicherheiten. Die Jünger fühlten sich ja wenigstens halbwegs sicher da drin. Ja, was festen Boden unter den Füßen. Vielleicht musst du einfach mal die Bereitschaft erklären, deine finanziellen Sicherheiten zu verlassen. Ja, ich kenne viele Christen, die haben Dutzende von Versicherungen, um sich gegen alles abzusichern. Berufsunfähigkeit, Krankheit, Rente. Ich weiß nicht, gegen was man sich alles versichern kann. Ja, ist das Geld das, was dich trägt? Irgendjemand hat mal gesagt, das, was dir Sicherheit und Anerkennung gibt, das ist dein Gott. Was gibt dir Sicherheit und Anerkennung? Musst du vielleicht mal dieses Boot verlassen, vielleicht auch deine medizinische Versorgung, dein eigenes Können? Ist heute der Tag, wo du vielleicht mal dieses Boot verlässt? Ist das dein nächster Schritt? Raus aus dem Boot, aus dieser vermeintlichen Sicherheit, hin zu Jesus? Und ich kann nur immer wiederholen, wir alle, die wir gläubig sind, wollen auf dem Wasser laufen. Wir wollen alle auf dem Wasser laufen. Wir wollen die super Sachen mit Jesus erleben. Wir wollen die Wunder in unserem Leben haben. Aber bitte nicht das Boot verlassen. Bitte, Herr, schenk mir die Wunder, aber ich möchte nicht aus dem Boot raus. Und dann kann ich dir nur Mut machen, dass dieser Schritt, der jetzt dran ist, nämlich diesen Schritt zu wagen, verlasse das Boot. Und wir gehen weiter bei Petrus im Leben. Wir kommen zu diesem berühmten letzten Abendmahl. Jesus war beim Passafest, es sollte das Passafest gefeiert werden. Jesus hatte sich mit seinen Jüngern versammelt. Jesus hat gesagt, einer unter euch verrät mich. Und die Jünger fangen also an zu diskutieren, wer das denn sein könnte. Jeder erstaunt, ich doch nicht etwa, Herr? Ja? Wahrscheinlich war das auch nur eine recht fromme Frage, weil eigentlich wollte man ja nur sagen, bestimmt einer von den anderen. Und in dieser Situation fangen die Jünger auch noch an zu streiten. Und da heißt es in Lukas 22, Vers 24, unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Ich meine, mal von der Situation ganz abgesehen, war das ziemlich krass und taktlos. Ja? Jesus sagt, also pass mal auf, ich werde gleich verraten und ans Messer geliefert. Und die Jünger haben nichts Besseres im Kopf, als darüber zu diskutieren, wer von ihnen der Beste und der Wichtigste ist. Und Petrus war wieder mittendrin. Ja, und Petrus hat garantiert auch mitdiskutiert. Und jetzt steht die nächste Lektion für Petrus an. Und natürlich für die anderen Jünger auch. Die nächste Lektion ist die, dass Jesus dem Petrus erklärt, du pass mal auf, vergiss mal alles, wie dein menschliches Denken funktioniert. Vergiss mal dein Denken über Hierarchien, dein Denken über Bedeutung, dein Denken über Größe. Vergiss es einfach und lass dir mal sagen, dass das Reich Gottes ganz anders funktioniert. Bei euch soll es nicht so sein, sagt Jesus. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Will, glaube ich, keiner so wirklich von uns. Ja? Wir hören immer, in der Firma musst du vorankommen, du musst Abteilungsleiter werden, du musst der Beste sein, ja, du musst am bedeutendsten sein. Die Leute, die angesehen sind, und dazu gehört sicherlich auch immer viel Geld, ja, das ist das, was zählt in dieser Welt. Anders in Gottes Reich. Und vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die so als Maßstab ganz andere Ansichten anlegen als Jesus. Wenn du den Gottesdienst heute beurteilst oder den von letzter Woche, was sind deine Maßstäbe? Ist der Gottesdienst vielleicht nur gut und richtig, wenn er dir gefallen hat? Boah, das war toll, das war was für mich. Wow, das war mein Gottesdienst. Ja, so ganz nach meiner Fasson. Ist dir vielleicht wichtig, dass du dein Auto direkt hier vorne vor der Tür parken darfst? Hey, mir gehört der Platz neben Jesus am Tisch. Vielleicht ist aber auch wichtiger, dass der Platz für Gäste frei ist. Was ist dir wichtig? Ist dir wichtiger, dass du immer an deinem angestammten Sitzplatz sitzt? Ich denke da so an eine Geschichte, Die hat man mal in der Vorbereitung von ProChrist, da lief so ein kleines Video, da kam eine junge Frau das erste Mal in so einer Veranstaltung. Der Raum war noch recht leer und sie sagt dann, ja, und guten Abend und ja, herzlich willkommen, nehmen Sie doch irgendwo Platz. Und sie sagt, irgendwo, ja, natürlich. Und sie ging dann so vorne in die erste Reihe, ganz mutig, als Gast setzt sich in die erste Reihe. Dauert keine 2 Minuten, klopft ihr von jemand hinten auf die Schulter. Entschuldigung, das sind unsere Plätze. Was ist mir wichtig? Ist mir wichtiger, dass das alles stimmt und stimmig ist, so wie ich das gerne habe? Oder ist mir wichtig, dass Gäste und andere willkommen sind, dass auch andere was haben? Fällt es dir einfach schwer, für andere zu verzichten, weil du dich selbst für so wichtig nimmst? Fällt es dir schwer, dich unter Leitung unterzuordnen, einfach weil du denkst, dass du sowieso alle Weisheit gefressen hast und dir keiner was zu sagen hat? Wenn du dich da in den Jüngern wiederfindest, in dieser Situation, dann kann ich nur sagen, lerne mit Petrus, tu den nächsten Schritt. Lerne, dass Unterordnung im Reich Gottes nicht das ist, was in irgendeiner Form eine Wertlosigkeit von dir darstellt, sondern etwas, was in Gottes Augen deinen Wert steigert. Und dann gehen wir weiter mit dem Petrus, Johannes 18, Vers 10. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Die Situation kennen wahrscheinlich auch viele. Jesus war jetzt verraten worden. Sie gehen in den Garten Gethsemane. Der Judas kommt angelaufen mit den ganzen römischen Soldaten und drückt Jesus einen Schmatzer auf die Backe als Zeichen dafür, dass es derjenige ist, der verhaftet werden soll. Petrus hatte vorgesorgt. Petrus hat ein kleines Schwert bei sich, sieht die Situation, reißt das Schwert raus. Zog es, ging damit auf den Diener des hohen Priester los, ein Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Krass, ne? Der Petrus, der hat etwas getan für Jesus, oder? Die anderen Jünger haben da gestanden und Petrus rein in die Sache. Das war doch mein Kerl. So Leute brauchen wir in der Nachfolge, oder? Ey, wenn du so Menschen um dich rum hast, dann kann dir nichts passieren. Petrus ist voll Eifer, er will Jesus helfen. Allerdings artet das Ganze, und wir wissen das ja heute so im Nachhinein, mit dem, was Jesus dann gesagt hat, fällt es uns ja immer leicht zu sagen, nee, wie konnte der Petrus? Ja, im Grunde war das, was Petrus ablieferte, nur blinder Aktionismus. Hauptsache, ich mache jetzt irgendwas. Und eigentlich ging es ihm um sich selbst wahrscheinlich, ja. Ha, Jesus, guck ich! Und die anderen nicht. Und da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Und hier sehen wir, dass sogar Petrus tatsächlich Gottes Weg im Wege stand. Der Petrus hätte fast Gottes Willen verhindert oder wollte ihn eigentlich verhindern, obwohl er das so toll fand. Und ihr ahnt es, jetzt kommt wieder die Frage an euch selbst und an mich natürlich auch. Tun wir manchmal einfach Dinge, um irgendwas zu machen, um Gott zu gefallen? Sind wir nicht mit vielen, vielen Dingen im Gemeindeumfeld, im Glaubensumfeld einfach beschäftigt, weil wir meinen, damit können wir Gott gefallen? Und Gott kommt dann abends zu mir oder Jesus kommt abends zu mir und sagt, Mensch, Stefan, war ein super Tag, hast du klasse gemacht, so Leute wie dich brauche ich. Oder die Geschwister kommen an, hey, super, so wie du dich einsetzt, klasse. Und wir können mit unserem blinden Aktionismus sogar Gottes Plan im Weg stehen. Wenn wir die Dinge tun, die Gott gar nicht will von uns, nur weil wir meinen, jetzt tun wir die einfach, die werden von uns erwartet oder wir erwarten sie von uns. Bist du vielleicht für Gott ständig in Aktion, ständig in Bewegung? Ja, und da gibt es Fälle, da sind Männer, da sind wirklich auch Männer gewesen, die haben für Gott 24 Stunden am Tag gearbeitet und nach 10 Jahren war ihre Ehe ruiniert. Weil sie vergessen haben, dass sie noch einen Ehepartner und eine Familie haben, die auch ihre Aufgabe ist. Wenn ich nicht mehr frage, was dran ist, dann verrenne ich mich wie Petrus. Und wenn ich nicht in Gottes Willen bin, dann ist heute der Tag, um das zu ändern. Mal wieder darauf besinnen, was will Gott von mir? Was ist mein Dienst? Was ist meine Aufgabe? Was ist dran? Und manchmal ist sogar innehalten und zuhören dran und nicht rumrennen. Der Petrus hat das gelernt an der Stelle. Und wenn der Petrus das gelernt hat, dann können wir das auch lernen. Oder? Jetzt machen wir mal einen zeitlichen Sprung über die Kreuzigung hinweg, die Auferstehung, die Jünger warten, Pfingsten ist gekommen, das Pfingstfest. Petrus hat bereits wie die anderen Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und wir erinnern uns nochmal so im Rückblick, als Jesus verhaftet war, saß Petrus am Feuer und hat Jesus verraten. Den kenne ich nicht, aus lauter Angst. Und jetzt hat Petrus die Kraft des Heiligen Geistes. Tausende Juden sind versammelt. Also es müssen Tausende und Abertausende gewesen sein. Wir hören, dass sich 3.000 bekehrt haben an dem Tag. Also wir können bestimmt davon ausgehen, dass dort 10.000 oder 15.000 waren. Und der Petrus stellt sich da vorne hin und spricht. Apostelgeschichte 2,23. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. An euch, also die Tausende, die ihm dazuhörten. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Also ich weiß ja nicht, wie ihr da gestanden hättet. Ich kann immer nur für mich reden. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte vor 10.000 Menschen gestanden, ja, die ein paar Wochen vorher gebrüllt haben, kreuzigt ihn, nein, den wollen wir ans Kreuz, gebt den Barabbas frei und stellt sich vor denen und sagt, ihr war es, die Jesus getötet habt. Petrus hat wirklich Kopf und Kragen riskiert für Jesus. Der Petrus, der ihn vorher verleugnet hat. Petrus war vorher oft im blinden Aktionismus unterwegs. Ob das die Fußwaschung war, Herr, dann wasch mich ganz. Ob das die Geschichte mit dem Schwert war, Herr, und wenn ich sterben muss, ich bleibe bei dir. Ja, immer eine große Klappe gehabt. Und jetzt aber mit der Kraft des Heiligen Geistes hat er eine große Klappe gehabt und wirklich was dahinter. Ja, was vorher hohles Geschwätz war. Aber vielleicht bist du ja auch in so total blindem Aktionismus unterwegs. Vielleicht hast du auch fürchterlich Angst, Zeugnis zu geben. Vielleicht bist du total gehemmt, wenn es darum geht, zu sagen, ich glaube an Jesus. Vielleicht bist du gehemmt, mal jemandem zu sagen, weißt du was, du führst vielleicht ein ganz tolles Leben, aber es reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Da kannst du noch so gut sein. Ohne Jesus hast du kein ewiges Leben. Petrus war vorher mit dem Schwert und mit eigener Kraft unterwegs. Und jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein Unterschied. Und das sehen wir. Vorher hat er nichts bewegt, nicht wirklich was bewegt. Und jetzt bekehren sich 3.000 an einem Tag. Und vielleicht denkst du, boah, wow, hätte ich ja auch gerne. Möchte ich. Und dann fragst du dich, wie kommst du dahin? Und eigentlich ist das eine ganz einfache Geschichte. Weil bei Gott ist nichts kompliziert. Wenn Gott sagt, dass Kinder seine Botschaft verstehen können, dann muss das was ganz Einfaches sein. Oder? Das kann nicht schwierig sein. Und ich gebe euch einen Tipp. Mach von deinem Recht Gebrauch. Jetzt wirst du ja schon sagen, hä, von meinem Recht Gebrauch? Von welchem Recht soll ich Gebrauch machen? Gucken wir mal an, was in Johannes 1, Vers 12 steht. Ein Vers, den ganz viele kennen, der ist mir die Tage ganz neu bewusst geworden in der Vorbereitung. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht oder denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Den Vers kennen wir, oder? Aber ist euch mal bewusst geworden, dass da steht, dass denen, die ihn aufnahmen, dass er ihnen das Recht gab, Kinder Gottes zu werden? Da steht nicht, und alle, die ihn aufnahmen, waren Kinder Gottes. Das heißt, das hat schon was damit zu tun, was wir denn davon in Anspruch nehmen. Es ist super, wenn du Jesus aufgenommen hast, aber hast du die Vollmacht, die er dir gegeben hat? Wenn du eine Handlungsvollmacht in der Firma bekommst, dann ist die nichts wert, wenn du sie nicht einsetzt. Dein IV sagt überhaupt nichts aus. Wenn ich dir meine Kreditkarte gebe und eine Vollmacht dabei und sage, hier, du darfst damit einkaufen gehen, ist eine schwarze Karte, kannst du mitgehen, kannst du alles drauf kaufen. Also ich habe keine, erschreckt nicht. Aber wenn ich das machen würde, wenn ihr die Karte in die Hosentasche steckt und nicht losgeht, ist das nichts wert. Wenn du die Vollmacht nicht einsetzt, wenn du das nicht ergreifst, was Jesus dir gegeben hat, dieses Recht, Kind Gottes zu sein, dann steckst du vielleicht immer noch in der Situation, bist allenfalls ein Stiefkind Gottes. geduldet am Tisch und im Haus. Der Sohn, sagt Jesus zu dem, bei dem Gleichnis von den beiden Söhnen, bei dem Älteren, der Sohn ist im Haus und der Vater sagt, dir gehört alles, was mir gehört. Aber das muss ich in Anspruch nehmen. Wenn ich die Vollmacht liegen lasse, Kind Gottes zu sein, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich ein Stiefkind bin oder vielleicht sogar nur ein Angestellter. Ein Knecht. Gott, wir arbeiten für dich. Wow, Gemeindearbeit ist so anstrengend. Was tue ich nicht alles für dich? Nutze Recht und Vollmacht, in den Kindesstatus zu kommen und lass dich von Satan nicht um das betrügen, was dir zusteht. Der hat kein Interesse daran, dass du das bist. Erwarte die Fülle des Heiligen Geistes. Sie steht dir zu, wenn du Kind Gottes bist. Du hast eine Verheißung dafür. Du musst nicht betteln. Das ist kein Gnadengeschenk Gottes, dass du die Fülle bekommst, sondern es ist eine Zusage, die du in Anspruch nehmen kannst und musst, wenn du in das Volk in der Kraft handeln willst. Und dann handelst du in seiner Kraft wie Petrus und nicht mehr aus der eigenen. Römer 8, Vers 11, da unten ist er. Römer 8, Vers 11 heißt es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, und den haben wir ja bekommen, das sagt die Bibel ja. Ja, wer Jesus aufnimmt in sein Leben, hat den Heiligen Geist als Anzahlung, als Unterpfand, als Tröster, als Begleiter. Er hat ihn. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ihr wisst, was das heißt, ja? Jemanden von den Toten auferwecken. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Und das ist nicht nur die Auferstehung am jüngsten Tag zum jüngsten Gericht, sondern es ist die Kraft, die Gott heute und hier und jetzt in deinen Körper hineinlegen will. Auch die Kraft, die die Krankheit und den Tod überwindet. Das ist der Geist, der in uns wohnt. Christus ist von den Toten auferweckt worden. Und wenn wir jetzt noch weiter gucken, jetzt müsstet ihr ja wahrscheinlich sagen, Mensch, wenn ich mal den Petrus angucke, okay, ja, da ist ja nicht mehr viel Luft nach oben. Und dann lesen wir, dass Petrus in den Tempel gehen wollte und vor dem Tempel saß ein von Geburt an gelähmter Mann. Nun hatten die damals kein Hartz IV und auch kein Sozialamt und das heißt, der musste um Almosen betteln. Und das war ein harter Job. Ja, die wurden, wenn sie nicht gehen konnten, morgens dahingesetzt, wenn sie Glück hatten, von der Verwandtschaft oder von Freunden. Und dann saßen sie den ganzen Tag da möglicherweise in der Sonne oder vielleicht auch ein bisschen im Schatten, im Dreck und bettelten, dass sie Geld bekommen. Und jetzt sitzt dieser arme Mann da und streckt seine Hand aus und bittet Petrus um ein bisschen Geld. Und Petrus sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Das ist möglich, wenn der Geist Gottes in uns stark ist. Was hast du gemacht? Als das letzte Mal so gehört hast, dass es jemandem nicht gut geht. Vielleicht hast du ihm Aspirin empfohlen. Ja, nimm mein Aspirin, gehen deine Kopfschmerzen weg, gehen deine Gelenkschmerzen weg. Vielleicht gibt es ja auch was von Ratiopharm. Ja, wir wollen ja hier keine einseitige Werbung machen. Oder hast du ihm in der Kraft des Heiligen Geistes und im Namen Jesu die Hände aufgelegt und ihm Heilung zugesprochen? Hast du deine Vollmacht genutzt? Tu es einfach. So, jetzt kommt der Punkt, wo wir aber sagen, jetzt haben wir aber alles beim Petrus. Ja? Also da ist jetzt aber nichts mehr. Ja? Der Petrus hat einen Stand, da wünschen wir uns alle hinzukommen und da ist nach oben Ende. Ja? Der ist jetzt kurz vor der Entrückung. Petrus hat alles gefressen, hat alles kapiert, macht alles richtig. Wow. So möchte ich auch sein. Und dann lesen wir eine Begebenheit in Apostelgeschichte 10, Vers 13 bis 15. Und da schenkt Gott dem Petrus eine Vision. Petrus sitzt auf dem Dach und betet und dann kommt auf einmal ein Tuch aus dem Himmel. Und in diesem Tuch sind lauter unreine Tiere, also lauter Tiere, die die Juden nicht essen durften. so gekrabbelt vom Erdboden, ja, Schrimps, weiß ich nicht, Garnelen. Ja, das war den Juden verboten, allerlei Gewürm und Getier. Und dann hört der Petrus eine Stimme und dann sagt Gott zu ihm, guten Appetit, lass es dir schmecken. Iss, auf Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnet Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Ich nicht, Herr, bitte. Ja? Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Und dann sagt Gott zu ihm, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Was hat uns das zu sagen? Der Petrus, der so weit war im Glauben, stellt auf einmal fest, dass er noch gar nicht alles hat. Petrus musste noch lernen und Petrus durfte noch lernen. Petrus ließ alles das, was er bis jetzt für richtig hielt, von Gott in Gottes Licht stellen und aus Gottes Sicht korrigieren. Und dann ist es vielleicht das, was heute bei dir dran ist. Darf Gott noch in dein Leben reinsprechen? Darf Gott noch das, was du für Jahrzehnte für richtig und unumstößlich gehalten hast, darf Gott da mal ein bisschen dran rütteln? Nicht unbedingt, damit du dann sagst, es ist ganz anders, aber vielleicht auch, damit dein Wissen und dein Glauben stärker wird. Aber darf Gott das hinterfragen? Darf Gott dich herausfordern? Darf Gott dich korrigieren? Vielleicht denkst du aber auch, alles schön und gut. Der Petrus ist ganz toll, ja, wissen wir ja auch, Gott, Jesus hat gesagt, an dich, du bist der Fels, an den ich meine Gemeinde bauen werde. Ja, du bekommst den Schlüssel für den Himmel. Nee, Petrus will ich gar nicht werden. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Ja, Petrus? Nö, muss ich nicht und will ich auch gar nicht. Und dann möchte ich dich und mich einfach mal wieder daran erinnern, was unser Christsein ausmachen soll. Ein natürlicher Mensch ist krank, wenn er nicht wächst. Ja, stellt euch vor, ein Baby kommt auf die Welt und es bleibt immer so klein. Da würde keiner sagen, oh Gott, wie gesund. Proper Kerlchen, 25, 3,5 Kilo, 53 Zentimeter. Und auch ein geistlicher Mensch ist krank, wenn er nicht wächst. Hebräer 5, Vers 12. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Weg richtig, Wort richtig ist. Und viele Christen leben nicht nur wie Babys und trinken Milch. Viele Christen leben eher wie so ein Kranker, der im Bett liegt, am Tropf. Ja? Wir ernähren uns und wir leben davon, weil andere etwas mit Jesus erleben. Ja? Wir bleiben am Leben, indem sie sich von den Erfahrungen der anderen ernähren. Wir staunen, was in dem Leben anderer passiert. Und sagen, wow, toll, das baut mich jetzt auf. Und ich kann euch nur Mut machen, gebt Gott mal die Chance, selber was mit ihm, dass ihr was mit ihm erlebt. Erlebe du was mit Jesus. Dazu bist du berufen. Ja, nicht dazu, am Tropf zu hängen und hier sonntags morgen zu sitzen. Wow, das war aber jetzt ein tolles Zeugnis. Und wann habe ich das letzte Mal was mit Jesus erlebt? Gib ihm die Chance. Und wenn ich das so sehe, geht es uns eigentlich oft nur darum, dass wir Angst haben, dass es unsere Bequemlichkeit ist, die auf der Strecke bleiben könnte. Weil diese Bequemlichkeit, die kommt durch das Nicht-Weitergehen mit Jesus. Sitzen bleiben, stehen bleiben ist bequem. Aber sie birgt eine große Gefahr. Wenn wir in Matthäus 25 mal lesen, das Gleichnis von den 10 Brautjungfern mit dem Öl und das Gleichnis von den Knechten mit den Talenten, die Talente bekommen haben, dann klingt da eine ziemlich starke Mahnung von Jesus raus. Seid wachsam und vorbereitet, macht was aus dem, was ich euch anvertraut habe. Und auch wenn wir in die Offenbarung reinschauen, die Mahnungen an die Gemeinden sprechen eine sehr, sehr deutliche Sprache. Du hast deine erste Liebe verlassen. Du bist nicht kalt noch heiß, sondern nur lau und deswegen werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Und dann weiß ich, dass das, was ich jetzt sage, sehr unpopulär ist, aber ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass jeder, der einmal mit Jesus angefangen hat, auch am Ziel ankommt. Weil das, was Jesus sagt, eine andere Sprache spricht. Ja, dann sind wir eigentlich wieder da, wo ich angefangen habe. Ich möchte diese Frage mit euch beantworten. Was ist der wichtigste Schritt mit Jesus? Der wichtigste Schritt mit Jesus ist immer dein nächster Schritt mit Jesus. Nicht ein Schritt, den du irgendwann mal gemacht hast, sondern der Schritt, der jetzt und heute dran ist. Dein Schritt nach vorne mit Jesus. Dein Schritt, mehr in seinen Willen hineinzukommen. Dein Schritt, mehr in die Kindschaft Gottes hineinzukommen. Dein Schritt, im Glauben zu wachsen, im Vertrauen zu wachsen. Dein Schritt, mehr Vollmacht im Geist zu haben. Das ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Und der ist heute dran. Und morgen, wenn du den Schritt gemacht hast, ist der nächste Schritt der wichtigste. Denn der Schritt bestimmt die Richtung. Und wenn du heute dich entscheidest, einen Schritt zurückzumachen, dann ist auch der entscheidend in deinem Leben. Was ist dein nächster Schritt? Kannst du einmal zurück machen? Bitte? Oh, okay. Jesus will nicht, dass wir stehen bleiben. Jesus will, dass wir wachsen. Deswegen müssen wir mit Jesus weitergehen. Wir haben in unseren Kleingruppen haben wir ein Motto, das heißt ankommen, wachsen, Frucht bringen. Es ist nicht damit getan, anzukommen. Wir sollen wachsen und wir sollen Frucht bringen für Gott. Und das ist es, was Jesus will. Jesus sagt mal an einer Stelle, guckt euch den Feigenbaum an. Der trägt keine Frucht und Jesus spricht zu ihm, verdorre. Und an anderer Stelle sagt er, wenn der Baum keine Frucht trägt, dann legt man die Axt an die Wurzel und sie wird abgeschlagen. Wir sind dazu berufen, Frucht zu bringen. Es ist unsere Aufgabe. Und das ist es, was Jesus will. Und da kann ich auch nur noch mal sagen, in kleinen Gruppen ist das deutlich einfacher zu lernen und umzusetzen. Mach euch einfach Mut dazu. Was ist dein nächster Schritt mit Jesus? Egal, wo du dich im Leben des Petrus wiedergefunden hast. Andi, kommst du? Egal, wo du dich wiedergefunden hast im Leben des Petrus, es geht immer weiter auf dem Weg mit Jesus. Wir haben das gesehen, egal wo der Petrus stand und wo er vielleicht dachte, okay, jetzt habe ich alles, es gab noch einen nächsten Schritt. Und du solltest dir heute vornehmen, diesen Schritt zu tun. Geh weiter mit Jesus. Hör, was er dir gesagt hat. Sag, okay, Herr, es ist eine Herausforderung. Ja? Ich weiß, dass das schwierig wird, aber ich will diesen Schritt mit dir gehen. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, Vielleicht könnt ihr alle eure Augen schließen und einfach zuhören. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, weil du gesagt hast, ich brauche Jesus nicht, ich habe ihn noch nicht gekannt, dann möchte ich dir einfach Mut machen, das jetzt zu tun. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 5, Vers 12, lesen wir, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn du ewiges Leben haben willst, wenn du Vergebung deiner Sünden möchtest, dann nimm Jesus jetzt und hier als deinen persönlichen Heiland und Retter an. Tu diesen ersten Schritt auf dem Weg. Wenn Jesus zu dir spricht, folge mir nach, dann bleib nicht sitzen, sondern steh auf und geh Jesus nach. Wenn du heute erkannt hast, dass Jesus zu dir sagt, folge mir nach, und du sagst, ja, Jesus, ich will das tun, dann heb einfach deine Hand. Du musst nichts Besonderes machen. Du musst nicht nach vorne kommen, du musst nicht Purzelbäume schlagen oder sonst was. Wenn du Jesus annehmen willst, sagst, Jesus, hier bin ich. Gib mir deine Hand und nimm ihn an und wir werden nachher noch für dich beten. Viele werden den Weg mit Jesus bereits eingeschlagen haben. Die sind wie Petrus aufgestanden, sind Jesus nachgegangen. Aber vielleicht bist du irgendwo auf diesem Weg hängen geblieben. Vielleicht sitzt du noch beim ersten Mal in der Sturmstillung im Boot und jammerst, Jesus, warum hilfst du mir nicht? Vielleicht hast du das Schwert in der Hand und in deinem wilden Aktionismus. Vielleicht bist du einfach keinen Schritt mehr vorangekommen in deinem Glaubensleben. Vielleicht bist du sogar Schritte zurückgegangen. dann ist es dringend Zeit, etwas dagegen zu tun. Es ist dringend Zeit, etwas dagegen zu tun. Nutze einfach die Vollmacht, die Jesus dir verliehen hat. Komm in diesen Kindesstatus hinein. Sei Kind des Höchsten und nutze, was dir zur Verfügung steht. Der Tisch des Höchsten ist reich gedeckt. Der Tisch des Vaters hat alles, was du brauchst. Aber zugreifen musst du und essen musst du. Gott füttert dich nicht. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, sagt der Vater zum Sohn. Tu den nächsten Schritt im Glauben und wachse. Finde in einer kleinen Gruppe Freunde, die mit dir gehen. Und warte mit dem nächsten Schritt nicht, bis das bei ihnen nicht mehr gehen kann. Eure Aufgabe und meine Aufgabe ist es, Frucht zu bringen und in der Fülle zu leben. Jesus sagt, ich gebe euch das Leben in der Fülle und nicht nur ein bisschen. Und wenn du den Eindruck hast, dass dir da was fehlt, wenn du den Eindruck hast, dass du stecken geblieben bist, dann möchte ich dir einfach jetzt Mut machen. Heb deine Hand und sag, Jesus, ich will mit dir weitergehen. Zeige mir, was dran ist. Jesus, ich will nicht stehen bleiben, ich will wachsen.